Guten Tag, mein Name ist Friedrich von Landsberg und ich bin der betreuende Dramaturg der Produktion Dido und Aeneas, Oper von Henry Purcell. Wer ist Dido? Unsere Hauptdarstellerin Celine Akçak beschreibt es auf Facebook so. In dieser Oper geht es nicht um eine Frau, die sterben will, weil sie in den falschen Mann verliebt ist. In dieser Oper geht es um eine Königin, die im Konflikt steht zwischen ihren eigenen feststehenden Werten und Überzeugungen und ihrer liebevollen, emotionalen Seele. Sie ist stark, emotional, freundlich, streng, intelligent und die Sorte Führerin, von denen wir auch heute noch dringlich mehr benötigten. Mit diesen auf Facebook formulierten Beschreibungen trifft Celine Akçak den Kern der Opernproduktion Dido und Aeneas. Und das, obwohl oder weil die Oper, die in den 1680er Jahren entstanden ist, älter ist als die allermeisten Opern, die wir heute aufführen. Mit Henry Purcells Dido und Aeneas kehren wir also zu den Wurzeln des Musiktheaters zurück. Purcell, auch genannt Orpheus Britannicus, arbeitete ungefähr 50 Jahre vor Bach und Händel. Und er arbeitete in England, wo eine ganz andere Theatertradition herrschte als etwa in Italien zur gleichen Zeit. Musiktheater wurde üblicherweise in Einlagen für Schauspiele präsentiert, als sogenannte Masks. Das heißt, es wurde ein Schauspiel aufgeführt und in den Pausen zwischen den Akten kamen musikalische Intermezzi, die in lockerer Form auf den Inhalt eingingen oder auch nicht, viel Tanz und wenig Handlung. Überhaupt war die Theatertradition Englands weitestgehend geprägt von den Werken von William Shakespeare. Und auch die Musik von Henry Purcell wurde oft genug als solche Masks in Shakespeare-Aufführungen verwendet. Wichtig ist darüber hinaus noch zweierlei. Einerseits war während der Herrschaft der Puritaner Theater überhaupt in England verboten und erst relativ kurz vor der Entstehung von Dido und Aeneas wurden Theateraufführungen überhaupt wieder ermöglicht. Und, auch das wissen wir aus der Shakespeare-Zeit, bis zu diesem Zeitpunkt standen nur Männer auf der Bühne. Das heißt, alle Rollen, auch die der Frauen, wurden von Männern gespielt, die der jungen Frauen üblicherweise von Knaben. Nun aber, zu der Zeit, wo Henry Purcell Dido und Aeneas schreibt, sind Theateraufführungen wieder möglich und Frauen erobern die Bühne. Dass also eine Frau, nämlich Dido, die Königin, die Herrscherin von Karthago, im Zentrum dieser Oper steht, ist zu diesem Zeitpunkt weder Zufall noch ohne Bedeutung. Über die Uraufführung von Dido und Aeneas von Purcell gibt es keine gesicherten Informationen. Man geht davon aus, dass die Oper geschrieben worden ist für eine Schule, für ein Ausbildungsinstitut für, man würde vielleicht heute sagen, höhere Töchter. Dort wurde Dido und Aeneas aufgeführt und alle Rollen wurden tatsächlich von diesen höheren Töchtern gespielt. Die musische Bildung galt nämlich gerade in dieser Zeit durchaus als wichtig und als zentral für die Ausbildung junger Frauen. Dido und Aeneas ist die einzige Volloper, die Purcell geschrieben hat. Ansonsten hat er nur diese Masks geschrieben, also diese Halbopern, die in andere Stücke eingelegt wurden. Es gibt noch eine weitere Besonderheit über Dido und Aeneas zu berichten. Und das ist, dass das Libretto der Oper, also das Textbuch, zwar komplett vorhanden ist und erhalten ist, aber weite Teile der Musik fehlen. Wir haben keine Handschrift von Purcell seiner Noten, sondern erst Noten, die 50, 60, 70 Jahre später geschrieben worden sind. Es fehlt der gesamte Prolog, es fehlen einige Chöre und Tänze, die ursprünglich, das entnimmt man dem Textbuch, vorhanden waren. Das hat für eine Realisierung der Oper heute die Konsequenz, dass jedes Theater sich entscheiden muss, wie gehen wir mit diesen fehlenden Stücken um? Lassen wir sie weg? spielen wir nur das, was erhalten ist, dann ist die gesamte Oper nur ungefähr eine Stunde lang. Oder ergänzen wir das im Textbuch Vorhandene und komponieren es nach oder verwenden andere Musiken von Henry Purcell. Die Lüneburger Fassung unterscheidet sich von beiden Lösungen dieser Art und wählt einen anderen Weg. Es wird auch in Lüneburg einen Prolog geben. Musikalisch setzt der sich zusammen aus Liedern von Purcell, die nicht Teil der Oper sind, wichtiger aber noch von Musik von Johann Sebastian Bach und noch entscheidender Musik von heute. Musik also des 20. bzw. 21. Jahrhunderts. Schwerpunktmäßig Musik von Krzysztof Penderecki, einem der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart. Dazu kommen einige Übergänge und Zwischenmusiken von Thomas Dorsch. Diese Musiken sind von heute. Sie werfen einen heutigen Blick auf das Werk und auf Purcells Musik. Sie schaffen so einen heutigen Kontrast. Sie haben aber gleichzeitig in ihrer Form und Gestalt, musikalischen Gestalt, viel mit dem Barock zu tun. Die Besetzung ist für Opernverhältnisse klein. Es ist ein reines Streichorchester, was im Orchestergraben sitzt. Später dann, 40 Jahre etwa später, als Händels Blüte in London stattfand, waren die Orchester dann schon größer besetzt. Neben den Streichern und einer Basso Continuo-Gruppe, also so eine Art, heute würde man sagen, einer Rhythmusgruppe in der Band, bestehend aus Cello, Kontrabass, Cembalo und Theorbe und Gitarre, spielt also nur ein Streichorchester. Auch auf der Bühne ist die Besetzung eher bescheiden, Frauenstimmen, ein kleiner Chor, nur eine einzige männliche Rolle, nämlich die des Aeneas. Die Geschichte, auf die die Oper Dido und Aeneas basiert, wiederum ist noch viel älter als die Oper selbst. Sie geht zurück auf Vergil und seine Geschichte der Aeneas, also der Reise von Aeneas aufbrechend aus dem zerstörten Troja auf der Suche nach einer neuen Heimat. Schlussendlich wird er, so die Überlieferung, quasi zum Gründer von Rom. Purcell und sein Librettist Nahum Tate ersetzen die antiken Götter in der Geschichte durch Hexen und eine Zauberin. Um allzu einfachen Geschlechtertypisierungen heutzutage aus dem Weg zu gehen, ist bei uns die Hexe, die Zauberin, ein Countertenor, also ein Mann, der in der Lage, in der Tonlage einer Frau singt. Bei uns ist das Leandro Mazzotti, den kennen Menschen, die schon öfter bei uns im Theater und in der Oper waren, aus der Produktion Orpheus und Eurydike. Ich komme zurück auf das, was Selin Akçak über die Oper und ihr Thema gesagt hat. Dido ist eine souveräne Herrscherin. Sie herrscht über Karthago. Sie hat mit Geschick hinbekommen, sich dieses Gebiet zu erschaffen. So geht die Geschichte bei Vergil. Sie wird aufgefordert, so viel Land für sich in Besitz zu nehmen, wie auf eine Kuhhaut passt. Naja, gar kein Land. Dido war geschickt genug, die Kuhhaut in ganz, ganz dünne Streifen zu schneiden und damit zu ermöglichen, ein Gebiet mit diesen Streifen zu umgrenzen, das die Größe der Stadt Karthago hatte. Hier herrscht sie als Königin. Sie hat ein Treuegelübde abgelegt, ihrem verstorbenen Mann gegenüber, also nie wieder einen zweiten Mann anzusehen. Wichtig ist, bei Vergil sind die Menschen Marionetten der Götter. Sie haben Funktionen zu erfüllen, den Willen der Götter zu folgen. Die Herrscherin Dido nimmt den Flüchtling Aeneas bei sich auf und seine Mannschaft. Die beiden verlieben sich ineinander und Aeneas drängt sie, sein Liebeswerben zu erhören und ihn zum Herrscher zu machen. Dido ist hin und her gerissen zwischen ihrem Treuegelübde und der Liebe zu diesem Mann. Doch als es schließlich zur Vereinigung der beiden in Liebe kommt, verlieren die Götter das Vergnügen an dieser Art von Beziehungen. Aeneas soll weiterreisen und Rom gründen, um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Sie fordern ihn also auf, mach dich auf den Weg, und Aeneas, ganz Mann, gehorcht. Dido ist verzweifelt, ihre Lebensperspektive scheint zerstört, nachdem sie ihre Autonomie, ihre eigene Herrschaft aufgegeben hat, gleichzeitig ihr Gelübde gebrochen hat und nun vom Mann verlassen wurde. Sie stürzt sich in Aeneas Schwert und stirbt. Bei Percival und Tate gibt es einige signifikante Änderungen der Geschichte. Nicht nur, dass die Götter also durch Hexen und eine Zauberin bzw. einen Zauberer ersetzt werden und damit die göttliche Perspektive und die Tatsache, dass die Götter die Menschen wie Marionetten behandeln, wegfällt. Auch die Handelnden auf der Bühne bekommen eine quasi privatere Motivation. Von der Herrscherin Dido ist in der Oper nicht mehr viel zu sehen. Sie ist vor allem eine liebende und hadernde Frau. Aeneas wiederum verhält sich durchaus wie ein ritterlicher Liebhaber des englischen 17. Jahrhunderts. Er umgarnt die Frau, man nennt das Englisch courtly love, also die höfliche, höfische Liebe. Aber schlussendlich gehorcht er doch den männlichen Pflichten und will abreisen. Als er Didos Verzweiflung sieht, entscheidet er sich, nein, ich bleibe doch, um die liebende Frau zu trösten. Und Dido weist ihn brüsk zurück und sagt, naja, allein die Tatsache, dass du darüber nachgedacht hast, mich zu verlassen, das reicht mir, jetzt geh. Die Verantwortung für das Scheitern der Liebe wird plötzlich subjektiviert und Dido quasi zugeschoben. Der Selbstmord, der Suizid am Ende scheint die logische Folge aus den Fehlern von Dido zu sein. Wieder also scheint die Rolle der Frau darin zu liegen, in Liebe zu entsagen und dem Mann den Weg frei zu machen und selbst ein ehrenvolles Selbstopfer zu begehen. Heute, im Jahr 2023, müssen wir noch einmal anders auf diese Geschichte schauen. Heute sehen wir, dass die Geschichte, so wie sie erzählt wird, vor allem dem Machterhalt und dem Befestigen patriarchaler Strukturen dient. Aber wenn Theater als seine Aufgabe die Welt darstellt, wie sie ist, und noch oft genug, auch heute gibt es ja diese patriarchalen Strukturen, dann hat Theater eben auch die Aufgabe, eine Welt zu zeigen, wie sie sein könnte. Eine Welt, in der eine starke, autonome Frau einen anderen Ausweg findet und uns allen damit einen anderen Ausweg eröffnet, als sich selbst zu opfern. Die berühmteste Arie in der Oper Dido und Aeneas singt Dido ganz zum Schluss, zum Selbstmord, zum Suizid entschlossen. Und in dieser Arie singt sie Remember me, but forget my fate. Erinnere dich an mich, aber vergisst mein Schicksal. Erinnert euch an die starke Frau. Erinnert euch an die Möglichkeit einer anderen Art des Zusammenlebens der Menschen, auch der Geschlechter. Erinnert euch daran, wie die Herrschaft einer Dido war. Und vergesst das Schicksal, vergesst die Rolle, die den Frauen oft genug auch in den Opern zugewiesen wurde. Und so hat sich Olaf Schmidt, Choreograf und Regisseur unserer Inszenierung, dafür entschieden, an das Ende des Stückes ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Ein Zeichen, dass es einen anderen Weg gibt als das männliche Weiterziehen in Krieg und Herrschaft und das weibliche Entsagen. Eine kurze Bemerkung noch zum Bühnenbild. Wir befinden uns in Karthago, in Didos Welt. Didos Welt ist umrahmend, geschützt. Es ist eben jene Welt, die auf eine Kuhhaut passt. Aeneas und seine Mannen, sein Schiff, brechen in diese Welt ein. Der schützende Wall, der um Didos Welt aufgestellt worden war, wird zerbrochen. Die Welt ist verwundet und wohl unwiederbringlich zerstört. Zu Percivals Musik lässt sich sagen, dass sie durchaus anders ist als die Barockmusik, die wir kennen, als die Barockmusik von Bach und Händel oder auch die Barockmusik aus Italien. Sie nähert sich aus sehr einfachen Figuren und aus einfachen Motiven. Oft genug gibt es englisch-volkstümliche Anklänge. Nur ganz gelegentlich sind Einflüsse der italienischen Oper schon erkennbar. Percivals Oper definiert sich vielleicht mehr noch als die Barockmusik, die wir aus Deutschland oder gar aus Italien kennen, auch über Rhythmen, über durchaus komplexe, den Tänzen verwandte Rhythmen. Eine durchgängige, immer wiederkehrende Methode ist es, Musikstücke auf einen sogenannten Ostinato-Bass aufzubauen. Das heißt, auf eine Linie, die die tiefste Stimme im Orchester spielt und die immer wiederholt wird. Und auf diese sich wiederholende Linie baut Purcell den ganzen Rest der Musik auf. Auch jene berühmteste Arie, When I am laid in earth, wenn ich einst in der Erde liege, basiert auf einer solchen Ostinato-Linie des Basses. Was erwartet Sie mit Dido und Aeneas am Theater Lüneburg? Eine Oper, die uns an die Wurzeln des Musiktheaters führt. Eine Oper, die in ihrer Schlichtheit und Klarheit, in ihrer Intimität und vermeintlichen Einfachheit einen Blick öffnet über die Jahrhunderte hinweg auf ganz grundsätzliche Fragen. Fragen des Zusammenlebens, Fragen des Geschlechterverhältnisses, Fragen von Pflicht und Neigung, von Liebe und Verrat, vor allem aber, die eine Hoffnung zeigt, dass ein Zusammenleben von Menschen möglich ist, jenseits der überkommenen patriarchalen Strukturen.